Hallo miteinander. Ich stelle heute den Roman Das Tier im Menschen von Émile Zola aus dem Jahr 1890 vor. Es kann unter drei Aspekten ein juristisches Interesse beanspruchen. Wegen seines Autors als berühmter Streiter für die Gerechtigkeit, wegen der darin behandelten kriminologischen Fragen und wegen des Problems der politischen Einflussnahme auf die Justiz, die eine große Rolle in dem Roman spielt. Émile Zola war in den 1880er Jahren nach dem Tod von Gustave Flaubert der führende Romancier in Frankreich. Weltberühmt wurde er durch seinen fulminanten Zeitungsartikel J'accuse, ich klage an, indem er Partei für den fälschlich wegen Landesverrats zu lebenslanger Haft verurteilten elsässisch-jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus ergriff. Es war zu einem guten Teil diesem Artikel zu verdanken, dass das Fehlurteil schließlich nach langen Kämpfen aufgehoben wurde und dass in der großen gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung zwischen Armee, Monarchisten, Klerus und Antisemiten auf der einen Seite und Liberalen, Republikanern, Sozialisten und Antiklerikalen auf der anderen Seite letztere sich durchsetzen konnten. Der Roman spielt zwischen Februar 1869 und Juli 1870. Orte der Handlung sind die Bahnhöfe von Paris-Saint-Lazare und Le Havre, die Bahnstrecke dazwischen und ein beschränkter Eisenbahnübergang in der Nähe von Rouen. Der stellvertretende Bahnhofvorsteher von Le Havre, Roubaud, erfährt von seiner jungen und attraktiven Frau Severine, dass sie von ihrem Pflegevater, einem Mitglied der herrschenden Kreise, dem inzwischen pensionierten Gerichtspräsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden der Bahngesellschaft, Grand Morin, sexuell missbraucht worden ist. Von rasender Eifersucht gepackt, zwingt er Severine, einen Brief an Grand Morin zu schreiben, um ihn in den Abendzug nach Le Havre zu locken. Während der Fahrt ermordet Roubaud Grand Morin mit einem Messer, wobei ihm Severine etwas widerwillig beisteht. Durch Mitnahme von Grand Morins Geld und Uhr täuschen sie einen Raubmord vor. Die Tat wird von dem jungen Zugführer Jacques Lantier durch das Fenster des vorbeifahrenden Zugs gesehen. Jacques ist zu Besuch seiner Tante, der Frau des Schrankenwärters, Misard. Deren Tochter Flore liebt Jacques, der sich ihr jedoch verweigert, weil ihn beim Anblick eines entblößten Busens, also einer nackten Frau, ein unwiderstehlicher, angeborener Tötungstrieb überfällt. Jacques und Misard finden die aus dem Zug geworfene Leiche von Grand Morin. Der Untersuchungsrichter Denizet in Rouen lässt zunächst den einsam im Wald lebenden Kerner Cabuche verhaften, den er des Mordes aus Rache verdächtigt. Denn dessen Freundin Louisette ist auch ein Opfer von Grand Morin geworden, sie ist vergewaltigt und in den Tod getrieben worden. Denizet schöpft auch einen Anfangsverdacht gegen die Roubauds, weil Grand Morin der Frau Roubauds, also Severine, ein Haus vermacht hat. Er merkt jedoch bald, dass weitere Ermittlungen in diese Richtung im Justizministerium nicht gern gesehen werden. Jacques, der Zugführer, erkennt zwar bei einer Gegenüberstellung Roubaud als Täter, sagt aber nichts weil er sich in Severin verliebt hat, die er schonen will. Die Ermordung von Grand Morin schlägt auch angesichts der bevorstehenden Parlamentswahl in der Öffentlichkeit hohe Wellen. Und um nicht noch mehr über Grand Morin bekannt werden zu lassen, schreibt das Justizministerium dem Untersuchungsrichter, er möge die Ermittlungen nicht weiter vorantreiben. Der Staatssekretär im Justizministerium, Camille Lamotte, ist ein alter Freund Grand Morins. Und er ist im Besitz des an Grand Morin gerichteten verräterischen Briefs, also dieses Logbriefs, und weiß daher, dass das Ehepaar Roubaud Grand Morin ermordet hat. Der zur Berichterstattung zum Staatssekretär gekommene Untersuchungsrichter erklärt, dass er Cabuche für den Täter halte, weil sich kein belastendes Indiz gegen die Roubauds finde. Der Staatssekretär denkt sich, ich zitiere, wozu die Untersuchung von der falschen Fährte abbringen, wenn die wahre Fährte zu noch größeren Ungelegenheiten führen könnte. Ein gehöriger Teil der bürgerlichen Kreise und die ganze Eisenbahnerwelt würde in die Sache hineingezogen. Und dann konnte man bei einem Mann wie dem Präsidenten wissen, in was man sonst noch alles hineinstolpern würde. Vielleicht taten sich weitere ungeahnte Abscheulichkeiten auf. Nein, die Sache mit den Roubauds, den wirklich Schuldigen, war noch entschieden schmutziger. Sola kommentiert: Der Staatssekretär war bereit, den Notwendigkeiten der Regierung die Idee der Gerechtigkeit zum Opfer zu bringen. Und er sagt zum Untersuchungsrichter: Man wünscht eine Einstellung des Verfahrens. Sorgen Sie dafür, dass der Fall ad acta gelegt wird. Als der Untersuchungsrichter zögert, fährt der Staatssekretär fort: Ich bin überzeugt, dass Sie das für und wider genau abwägen werden, damit die gesunden Anschauungen und die öffentliche Moral siegen werden. Sie wissen besser als ich, dass es manchmal heldenhaft ist, sich mit einem Übel abzufinden, um ein Schlimmeres zu verhindern. Dann stellt er dem Untersuchungsrichter eine Versetzung nach Paris, der Wunschtraum aller Juristen in der Provinz, und die Verleihung des Kreuzes der Ehrenlegion in Aussicht. Obwohl Denizet in der Tradition der ehrlichen und bescheidenen Richterschaft groß geworden war, die es ausschließt, sich zu verkaufen, erliegt er trotzdem sofort der bloßen Hoffnung und dem vagen Versprechen der Verwaltung, ihn zu begünstigen. Der richterliche Dienst war eben ein Beruf wie jeder andere auch. Er schleppte die Sorge um die Beförderung mit sich herum wie ein armer Bittsteller und war jederzeit bereit, seinen Rücken vor den Befehlen der Obrigkeit zu beugen. Er sagte also: Ich werde meine Untersuchung abschließen und Ihre Bedenken berücksichtigen. Wenn wir keine hieb- und stichfesten Beweise gegen diesen Cabuche haben, wird es natürlich besser sein, nicht den unnützen Skandal eines Prozesses zu riskieren. Damit beendeten sie das Gespräch, weil eine Fortsetzung, wie es heißt, ihnen beiden peinlich wäre. In der Folge ereignen sich weitere Verbrechen. Der Schrankenwärter vergiftet seine Ehefrau. Ihre Tochter versucht sich durch einen Mordanschlag an Jacques zu rächen und wirft sich, als der fehlschlägt, unter einen Zug. Severine beginnt ein Verhältnis mit Jacques, wobei sie sich stets nur im Dunkeln lieben, worauf eben Jacques Acht gibt, weil er um seine Triebe und seine gefährlichen Triebe weiß. Und Severin stiftet ihn zum Mord an ihrem Ehemann an. Bei diesem Versuch sieht Jacques Severin zum ersten Mal nackt im Hellen. Und statt Roubaud ersticht er plötzlich wie von Sinnen seine Geliebte und flieht. Verhaftet wird aber Cabuche, der Severin als erster gefunden und sich dabei mit ihrem Blut besudelt hat. Ihm werden nun die Morde sowohl an Grand Morin als auch an Severin vorgeworfen. Und wegen Anstiftung zu diesen beiden Morden wird Roubaud festgenommen. Dessen Geständnis, den Mord an Grand Morin begangen zu haben, nimmt ihm Denizet, der Staatsanwalt, nicht ab. Bei einer neuerlichen Unterredung mit dem Untersuchungsrichter kommen dem Staatssekretär Zweifel, ob er durch Vorzeigen des verräterischen Briefs die Anklage als falsch aufdecken sollte. Er überlegt, mit der Vorgehensweise des Richters würde der Skandal endlich begraben werden. Niemand würde Roubaud Glauben schenken. Das Andenken des Präsidenten wäre von den abscheulichen Verdächtigungen reingewaschen und das Kaiserreich könnte aus dieser wirkungsvollen Rehabilitierung einer seiner Kreaturen nur Nutzen ziehen. Und außerdem, da sich Roubaud ja schuldig bekannte, war es unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit einerlei, nach welcher Version des Geschehens er verurteilt wurde. Es blieb also nur Cabuche zu berücksichtigen. Aber selbst wenn er mit dem ersten Verbrechen wirklich nichts zu tun gehabt haben sollte, war er doch zweifellos der Täter des zweiten. Gerechtigkeit, du lieber Gott, was für eine blanke Illusion. Wenn die Wahrheit sich so schwer ergründen ließ, war da nicht Augenwischerei, gerecht sein zu wollen? Es war viel besser, besonnen zu sein und dieser ihrem Ende entgegengehenden, dem Ruin nahen Gesellschaft helfend unter die Arme zu greifen. Das spielt auf das bevorstehende Ende des Kaiserreichs an. Dementsprechend verneint er erneut, von dem Brief Kenntnis zu haben und verbrennt ihn auch anschließend. Der Prozess gegen Roubaud und Cabuche findet vor dem Schwurgericht statt und beide werden zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Als im Juli 1870, also kurz darauf, der Krieg zwischen Frankreich und dem Norddeutschen Bund ausbricht, muss Jacques einen Zug voller Soldaten an die Front fahren. Weil er inzwischen ein Verhältnis mit der Freundin seines Heizers begonnen hat, bricht während der Fahrt zwischen beiden ein Streit aus. Beim Kampf auf dem Führerstand stürzen beide von der Lok, die führerlos mit vollem Tempo weiterrast. So endet der Roman mit folgenden Worten: Was lag schon an den Opfern, die die Lokomotive auf ihrem Weg zermalmte? Fuhr sie nicht der Zukunft entgegen, ohne Rücksicht darauf, wie viel Blut vergossen wurde. Ohne Führer im Dunkel der Nacht, wie ein blindes und taubes Tier, das man in den Tod rennen ließ, rollte und rollte sie dahin, beladen mit diesem Kanonenfutter, diesen vor Müdigkeit schon gefühllosen, trunkenen, singenden Soldaten. Der Roman ist blutrünstig. Fünf Akteure sind innerhalb kurzer Zeit Täter oder Teilnehmer an einem Mord, einer Vergiftung, einem Mordversuch und einem Totschlag. Das Interesse des Autors gilt vor allem den Gründen für das Verbrechen und der Psychologie des Täters, besonders der Hauptfigur des Lokführers Jacques Lantier. Er wird als geborener Verbrecher dargestellt, der seine Neigung zu töten seine Mordlust geerbt hat und der diese Veranlagung trotz großer willentlicher Anstrengungen letztlich nicht überwinden kann. Am Ende tötet er die einzige Frau, die er wirklich geliebt hat. Zola kommentiert dies mit den Worten: Ganz gegen seine eigenen Interessen hatte ihn die ererbte Gewaltbereitschaft, dieses Bedürfnis zu töten, hinweggerissen. So wie in den vorzeitlichen Wäldern sich ein Tier auf das andere stürzte. Tötet man aus Überlegung? Man tötet unter dem Impuls des Blutes und der Nerven. Damit folgte Zola verbreiteten wissenschaftlichen Auffassungen seiner Zeit, die er sich durch intensive Lektüre angeeignet hatte. Großen Einfluss übte damals und auch aus Zola Cesare Lombroso aus, dessen Werk Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung von 1876 lag auf Deutsch und auch auf Französisch vor. Lombroso betrachtete viele Täter nicht nur als geborene Verbrecher, in denen atavistisches Erbgut zutage trete, die gewissermaßen auf einem früheren primitiven Entwicklungsstand der Menschen stehen geblieben seien, sondern meinte auch noch, dass dies an bestimmten körperlichen Merkmalen, namentlich den Schädelformen, erkannt werden könnte. Durch diese Tätertypenlehre hat Lombroso übrigens auch einen ganz verhängnisvollen Einfluss auf den deutschen Nationalsozialismus gehabt. Diese schon von Anfang an umstrittene Richtung der Kriminologie ist seit langem wissenschaftlich überholt. Die Welt der Justiz im Roman reduziert sich im Wesentlichen auf den Untersuchungsrichter Denizet und den Staatssekretär im Justizministerium Camille Lamotte. Denizet wird zwar als sehr gewissenhaft geschildert, er scheitert aber, wie Zola in der Rohfassung des Romans geschrieben hat, am antrainierten Verzicht auf einfache Schlüsse. Obwohl Denizet im Roman mit den Begriffen Analyse, Forschung, Logik und Wahrheitsliebe charakterisiert wird, sorgt er dafür, dass der völlig unschuldige Cabuche ins Zuchthaus geschickt wird. Im Bild der Welt gesprochen, in der der Roman spielt, entgleist der Staatsanwalt bzw. Untersuchungsrichter. Dazu noch gleich. Der Positivismus jener Zeit, der so sehr der naturwissenschaftlichen Methode und psychologischen Erkenntnissen vertraute, wird hier von Zola durchaus ironisch in Frage gestellt. Und natürlich scheitert Denizet auch daran, dass er sich bereitwillig von Camille Lamotte manipulieren lässt. Das ist nun ein Kabinettstück dafür, wie politische Einflussnahme auf die Justiz funktioniert. Weil der Staatssekretär als einziger den verräterischen Brief kennt, weiß er gewiss, dass Roubaud und nicht Cabuche Grandmorin ermordet hat. Von Rechts wegen muss der Schuldige bestraft und der Unschuldige freigelassen werden. Aber das Recht zählt für Camille Lamotte nicht. Es zählen letztlich nur die negativen Konsequenzen für die Regierung und die sie tragenden gesellschaftlichen Schichten, wenn das Recht durchgesetzt würde. Allein entscheidend ist also die Staatsräson. Dass der Staatssekretär im Ganzen auch nach politischen Maßstäben handelt, ist ihm zwar zuzugestehen, er ist Politiker und nicht selber Richter. Aus rechtsstaatlicher Sicht verwerflich ist aber, dass er den Untersuchungsrichter, der allein nach rechtlichen Maßstäben handeln muss, dahin bringt, den Schuldigen laufen zu lassen und dadurch das Recht zu brechen. Anstößig ist zudem, dass er dies im vollen Bewusstsein der Rechtswidrigkeit des Außerachtlassens der rechtlichen Maßstäbe durch den Richter tut. Er, ich zitiere aus dem Roman, weiß wohl, dass die Justiz keine Rücksicht auf die Folgen nehmen darf und dass nach dem Gesetz der Untersuchungsrichter der unumschränkte Herr in dieser Sache ist, sodass er als Organ sich in keiner Weise, also der Staatssekretär als Organ der Exekutive, sich in keiner Weise einmischen und erst recht nicht den Richter bestechen darf. Zur Bestechung gehören allerdings immer zwei, einer, der besticht, und einer, der sich bestechen lässt. Insoweit hat Camille Lamotte bei Denise leichtes Spiel. Dieser wartet auf die Befehle, wenn auch mit düsterer Miene. Und er ist, wie es heißt, bereit, den Notwendigkeiten der Regierung die Idee der Gerechtigkeit zum Opfer zu bringen und seinen Rücken vor den Befehlen der Obrigkeit zu beugen. An dieser Bereitschaft hat offensichtlich auch die Erziehung in der Tradition der ehrlichen und bescheidenen Richterschaft nichts ändern können. In der späteren Unterredung zwischen den beiden geht es noch einmal um die politische Einflussnahme auf die Justiz. Die Gerechtigkeit hätte das Einschreiten des Staatssekretärs erfordert. Denn nur wenn er den Brief Severins mit dem Lockangebot und der Verlockung des Täters bzw. des Gerichtspräsidenten und Vergewaltigers dem Untersuchungsrichter aushändigt, würde der wahre Täter Roubaud und nicht der unschuldige Cabuche verurteilt werden. Das wäre keine verbotene politische Einflussnahme auf die Justiz. Denn die Herausgabe eines Beweisstücks tastet weder die Kompetenz des Untersuchungsrichters noch die Gesetzesbindung des Schwurgerichts an, sondern fördert im Gegenteil die Wahrheitsfindung als die Aufgabe beider Justizorgane. Aus rein politischen Gründen handelt der Staatssekretär ungerecht. Die Förderung der Wahrheitsfindung durch Aushändigung des Briefs würde die Abscheulichkeiten des Gerichtspräsidenten an den Tag bringen und dem Regime schaden. Aus der Unterdrückung des Beweisstücks würde im Gegenteil das Kaiserreich nur Nutzen ziehen. Dass dafür ein Unschuldiger zu lebenslangem Zuchthaus oder gar zum Tod verurteilt wird, fällt dagegen für den Staatssekretär nicht entscheidend ins Gewicht. Diese gewissermaßen negative politische Einflussnahme auf die Justiz stellt aber keine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit dar. Sola verdammt sie im Namen der Gerechtigkeit. Man kann davon ausgehen, dass die im Roman geschilderten Formen politischer Einflussnahme zu dieser Zeit und bei diesem autoritären Regime des Zweiten Kaiserreichs gang und gäbe waren. Sola hat seine Romane, getreu dem naturalistischen Credo seiner Zeit, sehr sorgfältig durch ausgiebige Lektüre und umfassende Recherche vorbereitet. Zu Details der Verbrechen hat er sich durch tatsächliche Kriminalfälle inspirieren lassen. Und zu allen rechtlichen Fragen hat er sich von einem befreundeten Juristen beraten lassen. Solas Blick auf das Kaiserreich war insgesamt sehr kritisch. Er war ein überzeugter Republikaner, der das Ende des Kaiserreichs, wie es dann ja auch sehr eindrucksvoll mit dieser die jungen Soldaten ins Verderben bringende Eisenbahnfahrt beschreibt. Das Ende des Kaiserreichs lag 1890 schon, beziehungsweise 1880 schon 10 Jahre zurück. Es war 1870. die diesbezüglichen Passagen im Roman lassen dieses Ende aber als schicksalhaft erscheinen und lassen keine Trauer darüber erkennen. Wie ist das Vorgehen des Staatssekretärs Camilla Mott nach geltendem deutschen Recht zu beurteilen? Dieses kennt nicht mehr die Rechtsstellung des Untersuchungsrichters, wie sie in Frankreich damals und auch heute noch besteht. Dessen Aufgaben werden in Deutschland teilweise von der Staatsanwaltschaft, teilweise vom Gericht wahrgenommen. So erklärt sich auch die kurze Verhandlungsdauer vor dem französischen Schwurgericht im Gegensatz zu den langen, bisweilen Monate oder gar Jahre dauernden Gerichtsverhandlungen in Deutschland. Die genaue Reichweite der Unabhängigkeit der deutschen Staatsanwälte ist im Einzelnen umstritten, aber darauf kommt es nicht an, denn da der Untersuchungsrichter maßgebliche und die Gerichtsverhandlung weitgehend vorherbestimmende Vorarbeit leistet, steht und stand ihm, wie es im Roman richtig heißt, die richterliche Unabhängigkeit zu. Die sachliche richterliche Unabhängigkeit, wie sie im Grundgesetz heute gewährleistet ist, bedeutet, dass jede vermeidbare Einflussnahme auf die rechtsprechende Tätigkeit nicht nur für den Richter nicht bindend ist, sondern insgesamt rechtswidrig und unzulässig ist. Von dieser sachlichen ist die persönliche Unabhängigkeit zu unterscheiden. Sie schützt den Richter in weitem Umfang vor persönlichen Konsequenzen, also Entlassung, Amtsenthebung und Versetzung. Die sachliche Unabhängigkeit richtet sich gegen alle Staatsgewalten, ist aber besonders relevant bei versuchten Einflussnahmen von Seiten der Exekutive, also Regierung und Verwaltung, wie im vorliegenden Fall. Insoweit verbietet sie heute nicht nur direkte Befehle, Anordnungen und Weisungen zum Ausgang eines konkreten gerichtlichen Verfahrens, sondern auch solche Maßnahmen, die im Vorfeld einer konkreten Entscheidung indirekt Einfluss auf dieses Verfahren zu nehmen versuchen. Hierzu zählen nicht nur Bitten, Beschwerden und Vorhaltungen, sondern auch Maßnahmen, die in einem konkreten gerichtlichen Verfahren ein bestimmtes von der Exekutive gewünschtes Ergebnis herbeiführen sollen, wie Dienstaufsichtsmaßnahmen und dienstliche Beurteilungen, die eben nicht allgemein, sondern im Hinblick auf eine bestimmte vom Richter zu treffende Entscheidung getroffen werden. Einen solchen indirekten Weg beschreitet auch der Staatssekretär im Roman. Zunächst könnte man seine Weisung "Sorgen Sie dafür" als Beleg dafür nehmen. Aber Camilla Mott relativiert seine Aufforderung gleich zu einem bloßen Appell. Anders als er meint, liegt aber auch in einem solchen Appell schon eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit. Das gilt dann auch für die Inaussichtstellung der Beförderung. Nach aktuellem deutschen Recht wäre sie schon allein deshalb rechtswidrig, weil sie nicht in dem dafür vorgeschriebenen Verfahren getroffen wird, das ja die besten Auslese gewährleisten soll. Außerdem ist sie offensichtlich mit der Einstellung des Verfahrens wegen des Mordes an Grand Morin verknüpft. Das heißt, sie wird ja gerade für diesen verlangten Dienst gewährt und ist deshalb auch eine eklatante Verletzung der sachlichen Unabhängigkeit. Das ist also nicht nur ein rechtswidriges Handeln des Staatssekretärs, sondern auf der anderen Seite auch eine Dienstpflichtverletzung durch den Richter, der ja nur dem Eid unterworfen ist und den Eid darauf leistet, nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Deshalb ist es sogar eine Dienstpflicht des Richters, sich gegen Beeinträchtigungen seiner sachlichen Unabhängigkeit zur Wehr zu setzen. Zu diesem Zweck besteht eine besondere Klagemöglichkeit des Richters gegen solche Maßnahmen der Dienstaufsicht, die seine Unabhängigkeit beeinträchtigen. Die politische Einflussnahme auf die Justiz ist auf diese Weise heute in Deutschland stark zurückgedrängt. Derartiges zu erreichen war auch ein Anliegen von Émile Zola in seinem Roman »Das Tier im Menschen«. In der nächsten Folge bleiben wir im Justizmilieu und auch bei einem berühmten französischen Autor. Ich werde nämlich den Roman »Der Fall« von Albert Camus präsentieren.